Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wer heute die Vielfalt unserer Hörfunklandschaft, zu der die Programme des Deutschlandradios gehören, mit fremden Ohren zu hören versucht, der kann keinen Zweifel daran haben, wie wertvoll eine öffentlich-rechtliche, aber dennoch staatsferne Säule unseres dualen Rundfunksystems ist. Die Rundfunkfreiheit des Grundgesetzes gewährleistet deshalb eine Medienlandschaft, die an Vielfalt ausgerichtet ist und eine politische Instrumentalisierung des Rundfunks verhindert.
Sie haben ihn erkannt, das war unser Bundespräsident Joachim Gauck. Einige Worte zur Rundfunkfreiheit während eines Festaktes 20 Jahre Deutschlandradio. Mehr mochte oder wollte er nicht sagen. Indirekt hatte man im Kontext, einen Tag vorher war ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil über den ZDF-Staatsvertrag verkündet worden. Indirekt hatte man dann schon herausgehört, dass er darauf Bezug genommen hat, aber er war dann präsidial doch sehr diplomatisch. Das ist nicht das Anliegen dieser Radio 1 Medienmagazin-Sendung vom 29. März 2014. Wir werden also dieses Urteil von allen Seiten beleuchten und wir werden auch ein Ereignis wahrnehmen, das in Dublin war, nämlich die Radio Days Europe. Und das natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Yeah. 25. März 2014, Karlsruhe.
Verfassungsrechtlich gefordert ist keine völlige Staatsfreiheit, sondern allein eine numerisch konsequent begrenzte Staatsferne. Dieses Gebot der Staatsferne verlangt, dass in den Gremien ihren Ausschüssen jedem staatlichen oder staatsnahen Mitglied zumindest zwei staatsferne Mitglieder gegenüberstehen. Das heißt, ihr Anteil ist auf ein Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl zu begrenzen. Zur Kategorie der staatlichen oder staatsnahen Mitglieder sind in einer funktionalen Betrachtungsweise alle Personen zu zählen, die staatlich-politische Entscheidungsmacht besitzen oder im Wettbewerb um ein darauf gerichtetes öffentliches Amt oder Mandat stehen. Also Angehörige von Parlament und Regierung, aber auch Beamte in Leitungsfunktion oder Mitglieder, die von politischen Parteien entsandt wurden. Letztere sind auch den staatsnahen Gremienmitgliedern zuzurechnen, weil sich politische Parteien ebenfalls im Wettbewerb um staatliche Entscheidungsmacht, öffentliche Ämter oder Mandate bewegen. Auch innerhalb dieses Anteils von staatlichen und staatsnahen Mitgliedern der Aufsichtsgremien ist auf die Vielfalt in der Zusammensetzung, etwa nach politischer Ausrichtung oder nach föderalen oder regionalen Gesichtspunkten zu achten. Schließlich hat der Gesetzgeber Regelungen zu schaffen, die ein Mindestmaß an Transparenz über die Arbeit der Aufsichtsgremien herstellen, vor allem über ihre Zusammensetzung, ihre Tagungsordnungen und über die von ihnen gefassten Beschlüsse. Im Ergebnis waren aus den genannten verfassungsrechtlichen Gründen auf Antrag der Länder Rheinland-Pfalz und Hamburg vor allem die Paragraphen 21 und Paragraphen 24 des ZDF-Staatsvertrages zu beanstanden. Die Länder sind verpflichtet, bis zum 30. Juni 2015 eine verfassungsgerechte Neuregelung zu treffen. Bis zur Neuregelung bleiben die bisherigen Vorschriften weiterhin anwendbar, um ein kontinuierliches Programmangebot des ZDF zu gewährleisten.
Was wir schon immer geahnt und vielleicht auch gewusst haben, ist nun höchstrichterlich bestätigt worden oder zumindest festgestellt worden. Das ZDF hat durch seine Gremien eine zu große Staats- und Parteinähe. Und wie Sie gehört haben, bis zum 30.06.2015 muss dies abgestellt werden, indem man zum Beispiel die Sitze im Verwaltungs- und im Fernsehrat so korrigiert, dass das nach unten hin nur ein Drittel der Teilnehmer sozusagen mit Parteinähe oder Staatsnähe in Verbindung gebracht werden können, unter anderem. Das also aus einem sehr lang formulierten Urteil, am Anfang ziemlich unverständlich für Nichtjuristen, jetzt ein bisschen in dieser kurzen Erläuterung vielleicht schon plastisch geworden. Das Urteil, auf das man insgesamt jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre gewartet hat. Denn wie hat alles angefangen? Angefangen hat es mit einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Gespräch mit der FAZ, damals geführt von Stefan Niggemeier, wurde Roland Koch, Ministerpräsident aus Hessen, gefragt, was haben Sie gegen Nikolaus Brender? Und der sagte also, man muss diese Diskussion mit ein paar Fakten beginnen und die sind sehr bitter. Heute, also die Nachrichtensendung heute, hat seit 2002 26% seiner Zuschauer verloren. 2008 wurden wir erstmals von RTL aktuell überholt, liegen also hinter der Tagesschau und der RTL-Sendung nur noch auf Platz 3. Und er machte dann, ich verkürze das jetzt, dafür Managementfehler von Nikolaus Brender, dem damaligen Chefredakteur, verantwortlich und hat sehr deutlich gemacht, dass er dem Vertrag der Verlängerung von Nikolaus Brender nicht zustimmen wird und organisierte im Verwaltungsrat, wo er auch Mitglied ist, eine sogenannte schwarze Mehrheit. Hören wir aber noch mal ein bisschen zurück, was Nikolaus Brender, der damalige ZDF-Chefredakteur, dachte in seiner Sicht heute im Jahre 2014.
Also ich war erstmal sehr überrascht, als ich dieses Interview las, weil es das erste Mal für mich aufschien, dass ich kritisiert wurde. Ich saß ja nun 10 Jahre im Verwaltungsrat als Chefredakteur und Koch und Co. hätten sie 10 Jahre lang ja Zeit gehabt, mich zu kritisieren und auf diese Dinge hinzuweisen. Haben sie nie gemacht. Im Gegenteil, ich bin im Grunde immer gut weggekommen, gelobt worden wegen meiner Finanzpolitik, wie ich meinen Haushalt in Ordnung hielt, auch wegen der Personalfragen und so. Also ich war völlig überrascht. Die von Koch damals benannten Sendungen, die an Quotenverlust gelitten haben, waren teilweise richtig. Das betraf aber alle Nachrichtensendungen. Die ARD genauso. Die Tagesschau hatte auch verloren insgesamt. Und es betraf auch eine Strategieveränderung, programmliche Strategieveränderung bei RTL. 18:45 Start von RTL, dort mit Nachrichten, also mit politischen Nachrichten, Punkt 19 Uhr, also die heute startete, haben sie jetzt umgestellt von Sport, der nicht so viel holte, auf eher softe Nachrichten. Und das hat der Heute-Sendung natürlich erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Ich hatte im Chefredaktionsausschuss immer darauf hingewiesen und habe gesagt, ich persönlich möchte bei unserer Form der seriösen Nachrichtengebung bleiben. Wenn Sie wollen, dass wir die Quoten nach oben heben, dann mache ich das. Aber ich sage Ihnen, innerhalb von einem halben Jahr kriegen wir Zuwächse, möglicherweise im mittleren einstelligen bis zweistelligen Bereich. Nein, Sie wollten es nicht, zu Recht. Und dann höre ich das. Also es war unglaublich. Ich war wirklich völlig überrascht.
Und womit Nikolaus Brender im Prinzip gedroht hatte, war weniger Politikerinterviews in den Nachrichtensendungen. Dann gucken auch mehr Zuschauer zu oder schalten weniger ab. Ja, das wollten natürlich die Politiker nicht, ist klar. Ja, aber was passierte dann? Ein halbes Jahr später, am 24. Februar 2009, erschien also der Artikel. Und im November, am 27. November 2009, trat man vor die Mikrofone im ZDF-Hauptstadtstudio. Hören Sie in der Reihenfolge des Auftretens Kurt Beck. Er ist der ehemalige Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und war damals der Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates. Dann hören Sie eine kurze Demo. Dann Roland Koch, der Ministerpräsident, auch Mitglied des ZDF-Verwaltungsrates. Rates aus Hessen, Markus Schächter, der damalige ZDF-Intendant, Renate Künast von den Grünen und dann nochmal Kurt Beck.
Nach einer sehr langen und intensiven Debatte ist die Entscheidung geheime Abstimmung 7-7 ausgegangen. Sie wissen, dass damit der Vorschlag des Intendanten keine Zustimmung gefunden hat, denn es hätte 9 Ja-Stimmen bedurft, also einer Dreifünftelmehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Mein privates Kochstudio. Hier entscheide ich, was gesendet wird.
Koch macht uns den Silvio. Pressefreiheit, GKO.
Mit der CDU sieht man besser. Das ZDF-Hauptstadtstudio wird umgenannt in privates Kochstudio.
Ja, finden Sie es richtig, dass Bischöfe sich die aussuchen, die über Sie berichten? Das ist eine fast philosophische Frage, wissen Sie, weil in einer demokratischen Gesellschaft gibt es niemand, der ohne Betroffenheit ist und ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender darf keine Aspekte gesellschaftlichen Lebens auslassen. Also bedeutet das, wir haben, ob es Tierschützer sind, Naturschützer sind, Gewerkschafter sind, Unternehmer sind, Kirchen sind oder Politiker sind, wir haben immer Menschen, die auch abends Nachrichten gucken.
Die öffentliche Diskussion hat die grundsätzliche Frage des Umgangs zwischen Verwaltungsrat und Intendant aufgerufen. Die Länder als Träger des ZDF haben jetzt die Pflicht, im Rahmen der anstehenden Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags für belastbare Rechtsgrundlagen des ZDF Sorge zu tragen.
Es geht an der Stelle um die Frage, was sagt uns Artikel 5 Grundgesetz, nämlich die Staatsferne der Medien. Und die ganze Rechtsprechung, die dazu da war, bestätigt uns ja auch. Hier erleben wir aber, dass am Ende Regierungsvertreter sich ihre eigenen Sender halten wollen und das nur ihnen genehme Personal, was Inhalte anbetrifft, überhaupt weiter beschäftigen wollen. Das ist ein unerträglicher Zustand. Die Unabhängigkeit der Medien ist vom Grundgesetz gewollt. Dagegen hilft am Ende nur eine Normenkontrollklage in Karlsruhe gegen den ZDF-Staatsvertrag.
Wissen Sie, das sind Schnellschüsse, die ich für unverantwortlich halte. In unserer Republik ist alles sofort verfassungswidrig. Jetzt stelle ich fest, CDU-Politiker haben eine Entscheidung erzwungen, die nicht in der Sache gerechtfertigt war. Dann muss man das mal zur Kenntnis nehmen und das unter Kritik nehmen. Das Zweite ist, wir müssen gucken, ob durch Staatsvertragsänderung eine Besserung herbeigeführt werden kann für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das zu prüfen, das geht einer Klageankündigung voraus. Und genau das ist mein Weg.
Ja, aber wie bitte hat nicht Kurt Beck gegen sich selbst geklagt? 4 Jahre später nannte er mir den Grund.
Ja gut, ich habe zuerst mal versucht, das Problem politisch zu lösen, habe auch einen Entwurf ausgerechnet noch mit Herrn Koch damals ausgehandelt, der die Probleme gelöst hätte. Und dann hat die CDU-Mehrheit nicht zugestimmt in der Ministerpräsidentenkonferenz. Dann war ich vor der Situation, hinnehmen oder klagen. Und ich finde, man kann es nicht hinnehmen. Also haben wir dann den Weg nach Karlsruhe, sozusagen die Klagen gegen sich selber gegangen.
Auslöser war ja, wir erinnern uns, der Fall Brenner. Der Vertrag von Nikolaus Brenner als Chefredakteur wurde nicht verlängert. Sie haben damals ziemlich ungeschützt sogar gesagt, das war aus dem Kanzleramt in Berlin hineinregiert in den ZDF-Verwaltungsrat. Wie begründen Sie es heute? Was war da wirklich los?
Das war in der Tat eine politische Absicht zu sagen, so viel Unabhängigkeit gegenüber dem, was wir früher gewohnt waren. Ob zu Recht oder Unrecht, lasse ich übrigens mal offen. Das wollen wir nicht hinnehmen. Jetzt zeigen wir mal unsere Macht und Stärke. Und ich finde, wenn die Zusammensetzung eines Gremiums dazu missbraucht werden kann, dann ist der Ernstfall gegeben. In 90% der Fälle funktioniert das alles einwandfrei, aber es darf eben nicht funktionieren, wenn man die Machtfrage stellt und damit eben einen Sender in der Personalpolitik und auch inhaltlich indirekt unter Druck setzen will. Deshalb ist die Korrektur nötig.
Ja, aber ist das wirklich in 90% aller Fälle nur? Wir fragen gleich nochmal Nikolaus Brenner, der zu einem anderen Befund kommt. Bevor Nikolaus Brenner über seinen Alltag als ZDF-Chefredakteur erzählt und der Radio 1-Service hier nochmal updatet, was die Straßenlage und die Temperaturen anbelangt, hören wir mal einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz aus dem Jahre 2000, als nämlich die Enkerfrau Marietta Slomka eingeführt wurde und Joachim Huber vom Tagesspiegel plötzlich diese Frage stellte.
Sind wir daran gewöhnt, dass im ZDF alles einer gewissen Farbelehre unterliegt? Nun wollte ich Frau Slomka gefragt haben, sind Sie jetzt Anthrazit, leicht grau oder wo muss man Sie hintun, damit man sich da nicht so schwer tut?
Ich höre überhaupt keiner Farbenlehre an.
Stehen Sie dann den Parteien unterschiedlich fern, so wie ich es tue?
Genau so.
Mhm. Herr Huber, nochmal, ja? Ich meine, ich finde es, dass Frau Slomka so einsilbig antwortet, ist völlig korrekt. Wenn Sie die letzten Personalentscheidungen sowohl zum politischen Magazin als auch zum Reportagemagazin sehen, dann werden Sie schwerlich eine Entscheidung nach Farbenlehren erkennen, sondern die Entscheidung ging nach der Professionalität der Kandidaten bzw. der Kollegen und Kolleginnen, die ihren Job antreten. Und wenn Sie sich als Beispiel für Parteiferne jetzt ins Spiel gebracht haben, das kann ich nicht beurteilen, aber ich gehe mal davon aus, dann gehen Sie bitte davon aus, dass es auch für die Journalisten des ZDF gilt.
Nikolaus Brenner im Jahr 2000, gleich im Jahr 2014, erinnert er nochmal an diese Farbenlehre, doch zuvor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Klang. Ist eine Reihe mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Konzerten an ganz besonderen Orten in und um Bernau. Vom 26. April bis zum 31. Mai. Unter anderem mit Adam Cohen, Horvitz singt Brel, dem Singer-Songwriter Felix Mayer, und der Alan Cohen Band.
Was hier fehlt, ist die Arbeit am Detail.
Mehr Infos auf radio1.de. Siebenklang im Stimmenrausch. Radio 765-4321. Nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und Nikolaus Brenner, er war ZDF-Chefredakteur vom Jahre 2000 bis 2010, unfreiwillig dann geendet. Er hätte ganz gerne noch eine Amtsperiode rangefügt. Wir haben Sie kurz an diese Zeit erinnert, die dann zur Causa Brenner wurde. Aber zurück zum, ich hätte was gesagt, zum politischen Wahnsinn im ZDF. Aber das überlasse ich Ihrer Bewertung und Nikolaus Brenner in seiner Interpretation seiner Amtsjahre.
Ich habe damals auch immer nur Leute, ob sie mit oder ohne Parteibuch kamen, nur Leute eingestellt, von denen ich überzeugt war, dass sie unabhängig sind. Es gibt übrigens auch Kollegen und Kolleginnen ohne Parteibuch, die den Parteien nachlaufen. Da muss das Parteibuch nicht das Wesentliche sein. Aber das hatte ja auch eine kleine Geschichte. Der Vorgänger von Frau Slomka war ein ausgemachter und wirklich eingefleischter CDU-Mann. Und der hatte die Ernennung von Frau Slomka im Grunde auch benutzt, um parteipolitische Geschäfte zu treiben. Und mir war das einfach einmal nicht geheuer und zum Zweiten fand ich es unmöglich, weil es unseren Berufsstand zerstört, unser Ansehen verletzt in der Öffentlichkeit, unsere Glaubwürdigkeit kaputt macht. Und deswegen war ich immer von Anfang an meines Berufslebens der Meinung, wir müssen von den Parteien, also nicht nur von den Parteien, auch von den Interessensgruppen, allen Interessensgruppen, von den Kirchen, die nötige und Äquidistanz halten. Sonst können wir als Journalisten doch gar nicht richtig arbeiten.
Es gab aber das ungeschriebene Gesetz, dass wenn der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens eher, sag ich mal, den Schwarzen zuzuordnen ist, deswegen Farbenlehre schwarz, sollte der Chefredakteur eher den Roten zuordbar sein. Nun ist ja der besondere Umstand bei Ihnen, dass man eigentlich gar nicht weiß, welches Parteibuch Sie haben.
Ich habe kein Parteibuch. Wobei in meiner Jugendzeit ich mal stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union war, was viele heute noch überrascht.
Wie sind Sie denn dennoch Chefredakteur geworden?
Naja, dass ich nicht völlig außerhalb dieses Systems in das Amt gekommen bin, ist klar. Nur ich habe selbst nie etwas dafür getan. Ich habe mit keinem einzigen Parteipolitiker gesprochen, um meine Karriere zu befördern. Ich habe mich auch bei keiner Parteizentrale um irgendein Amt beworben. Habe ich nie gemacht. Ich bin vom Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens gefragt worden. So wie ich übrigens auch beim Westdeutschen Rundfunk vom Intendanten des WDR, Nowotny damals, gefragt wurde. So wie ich auch früher, als ich nach Lateinamerika kam, vom Intendanten des Südwestfunks dorthin geschickt wurde. Ich brauchte keine Parteien. Das hätte mir das Amt eher erschwert und ich hätte da ein schlechtes Gewissen gehabt. Dass ich natürlich in dieser Struktur nicht völlig außen vor war, war mir klar. Ich galt als links-links-liberal, ich weiß nicht genau. Das hing auch damit zusammen, weil ich Korrespondent in Lateinamerika war. Ich habe eine relativ scharfe Berichterstattung gegen Pinochet getrieben. Auch gegen die Menschenrechtsverletzung, nicht nur gegen Pinochet, auch gegen die Menschenrechtsverletzung des Sendero Luminoso, einer sogenannten linken Gruppe, die nicht links war, sondern terroristisch war. Das hatte mir denn den Ruf eingebracht, ein Linker zu sein. Okay, ich kann mich nicht jeden Tag rechtfertigen für das, was ich tue. Ich kann auch immer nicht jeden Tag sagen, ich bin das nicht. So bin ich in dieses Amt gekommen. Der damalige Intendant Stolte hatte mir gesagt, ich müsse in einen Freundeskreis. Das sind ja diese ominösen Kreise, die sich Freundeskreise nennen, was im Grunde eine Absurdität des Ausdrucks ist, in einen Freundeskreis beim ZDF gehen, nämlich in den linken Freundeskreis, den SPD-Freundeskreis. Und ich habe ihm gesagt, ich mache das nicht. Und wenn ich das muss, dann trete ich nicht an, dann muss ja nicht Chefredakteur werden. Und das habe ich nie getan. Und es hat sich ausgezahlt, weil ich meine Unabhängigkeit behalten habe, und zwar nicht nur gegenüber den Sozialdemokraten, sondern auch gegenüber den Christdemokraten. Sie konnten nämlich nicht gegen mich argumentieren, ich sei einer von denen. Sie selbst haben immer gesagt zu mir, der ist keiner von uns. Übrigens, für Journalisten ja ein grausames Wort. Zu sagen, der ist, dieser Journalist ist einer von denen oder ist einer von uns. Das widerspricht unserem Selbstverständnis und widerspricht vor allem unserer Pflicht, eine einigermaßen objektive Arbeit zu tun.
Wie sah denn der Alltag als Chefredakteur aus? Gab es das, was man zumindest aus CSU-Kreisen kürzlich erst gehört hat, dass es Anrufe gibt bis in die Heute-Redaktion hinein, wo man sich über eine Berichterstattung beschwert, weil sie eine Partei scheinbar oder anscheinend bevorzugt? Mussten Sie tatsächlich mit Sozialdemokraten und Christdemokraten ständig telefonieren?
Naja, ich musste gar nichts. Ich habe auch nicht mit denen telefoniert. Die haben mich angerufen. Zumindest zu Beginn meiner Amtszeit. Die wollten mich mal testen, was der alles aushält oder ob er mitspielt. Eines der ersten Geschichten war, als der damalige Pressesprecher von Herrn Stoiber, heutiger Intendant des Bayerischen Rundfunks, Stoiber auch im Wahlkampf, im Bundeskanzlerwahlkampf vertreten und hatte mich angerufen, dass er sich darüber wundere, dass das ZDF Herrn Stoiber nicht auf einer Reise nach Kroatien begleitet. Also Auslandsreise, dieser Provinzpolitiker musste ja nun Auslandserfahrung zeigen. Und ich habe gesagt, nee, wieso? Was, besonders wichtig ist nun diese Reise nicht. Und er hat sich beschwert darüber und sagt, die ARD führe ja mit. Und habe ich gesagt, ja, dann reicht's ja. Dann hat er eine Kamera dabei. Und der hatte mich dann nicht mehr angerufen, hat er aber nie vergessen. In einem anderen Fall hatte der Regierungssprecher von Schröder sich darüber beklagt, über eine Berichterstattung. Das war, glaube ich, ein Treffen von Schröder mit Stoiber, dass Schröder dort nicht ins richtige Bild gesetzt worden sei. Und machte mich da an. Dann sage ich, wissen Sie was, das ist ganz einfach. Sie schreiben mir das. Und dann werde ich mich nochmal um die Berichterstattung kümmern. Und dann kriegen Sie von mir auch einen schriftlichen Bescheid. Der hat natürlich nie geschrieben. Alle diese Leute haben zwar laut getönt am Telefon, aber sie wollten natürlich keine Spuren hinterlassen, durch ein Schriftstück oder Ähnliches. Ein anderer Fall, Söder, der laufend versuchte, ins Programm sich einzumischen. Oder der damalige Generalsekretär Laurenz Mayer, als er seinen Skandal hatte über wegen einer Weiterbezahlung seines Honorars, ich glaube von RWE oder was das war, und er hörte, dass das Heute-Journal eine Berichterstattung plane. Dann rief er direkt in der Redaktion an, mit Verweis, er sei Mitglied des Fernsehrats und man müsse sich dann überlegen, ob man das machen würde. Und als ich das zufällig erfuhr, habe ich gesagt, jeder Politiker, der in die Redaktion sich verbinden lässt, wird zu mir durchgestellt. Dann war auch nicht mehr allzu viel.
Kommen wir mal zu den Befugnissen des Fernsehrates. Also das ist ja ein gesellschaftliches Gremium, was dazu dient, natürlich Programminhalte des ZDF zu diskutieren. Der Verwaltungsrat entscheidet dann über Personalien und über Finanzen und so weiter. Aber es geht ja schon darum, auch Programm zu bewerten, zu gewichten und möglicherweise auch zu kritisieren. Ist das mit dieser Doppelfunktion Parteipolitiker und Fernsehratmitglied bei diesem einen Konflikt geblieben oder gab es öfter mal so Begehrlichkeiten von Fernsehratsmitgliedern, die gesagt haben, also ich bin ja jetzt hier Kontrollmensch und kann natürlich mit dem Brenner ganz anders umgehen?
Ja, einige der Leute, der Politiker im Fernsehrat glaubten, ihnen gehöre der Sender. Ich will aber betonen, nicht alle. Der jetzige Vorsitzende des Fernsehrats, der CDU-Abgeordnete Polenz, ist ein absolut seriöser Mann, der hat es nie gemacht. Der hat eher die Stirn über solche Attitüden gerunzelt. Nein, es kommt auf das Selbstverständnis der Politiker an, die dort sitzen. Die Leute, die dann in eigener Sache sich beschwerten oder gar freundlichen bis schärferen Druck machen, ob man nicht aus ihrem Bereich ein paar Filme zusätzlich noch ins Programm bringen könnte oder sich beschwerten oder dann ihre besondere Expertise in ihrem Fachgebiet dann anboten, da wusste man genau, das sind nicht die, die nach der Verfassung des Zweiten Deutschen Fernsehens dort drin sitzen sollten. Da gab es eine ganze Menge, die dann darauf hinwiesen, ich bin Fernsehrat und deswegen wird zum Beispiel ein Interview, das war der damalige Vorsitzende des Chefredaktionsausschusses und Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes und CDU-Abgeordneter Göhner, der ein Interview gemacht hat, das hat ihm nachher nicht mehr gefallen und wollte es zurückziehen. Und der Redaktion gesagt hat, ich bin hier im Chefredaktionsausschuss und ich möchte das nicht. Und dann hat Frontal 21 gesagt, ja, dann wenden Sie sich an Herrn Brendler. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich kümmere mich um das. Und nach der Sendung, nachdem das Interview ausgestrahlt worden war, habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, war alles in Ordnung. Das waren nicht ein paar wenige Vorfälle, sondern das gab es häufig. Aber immer weniger, weil sie dann gemerkt haben, da ist nichts zu holen bei dem.
Der Journalist Nikolaus Brendler, 2000 bis 2010 ZDF-Chefredakteur. Zu den Reaktionen nach dem Urteil gleich mehr.
Ich bin wieder daheim und du bist draußen im Freien.
Sie hören Radio 1, das Medienmagazin dieses Senders. Und nochmal zurück zum Urteil am Dienstag. Werner Lange war in Karlsruhe und konnte den Fernsehratsvorsitzenden Ruprecht Polenz natürlich die alles entscheidende Frage stellen.
Wie wird das die Arbeit des ZDF-Fernsehrats verändern?
Gut, das ZDF insgesamt und der Fernsehrat waren ja quasi Objekt der heutigen Entscheidung. Die Länder haben den Fernsehrat so zusammengesetzt, wie er bisher zusammengesetzt war, und sie müssen jetzt nachbessern. Das wird sicherlich auch Auswirkungen auf die Arbeit des Fernsehrats haben, wenn zum Beispiel eben auch, wie ausdrücklich angemahnt, kleinere gesellschaftliche Gruppen eine Chance haben sollen, dem Gremium anzugehören. Wie die Länder das umsetzen, wird abzuwarten bleiben. Die Frage auch der Staatsferne, die in dem Urteil ja eine große Rolle gespielt hat, glaube ich, wird sich in der praktischen Arbeit deshalb nicht so sehr bemerkbar machen, weil nach meinem Eindruck auch der bisherige Fernsehrat die inhaltlichen Ziele der Binnenkontrolle, wie sie das Urteil beschrieben hat, wie sie sein sollten, in seiner Arbeit berücksichtigt und beherzigt hat. Also das, was das Verfassungsgericht zu den Aufgaben der Binnenkontrolle gesagt hat, ich glaube, dem ist auch der Fernsehrat in seiner bisherigen Zusammensetzung im Großen und Ganzen gerecht geworden.
Dann hören Sie jetzt noch Statements von Thomas Bellu, ZDF-Intendant, Marc-Jan Eumann, er ist auch ZDF-Fernsehratmitglied, und Lutz Marmor, er ist der AD-Vorsitzende. Aber zuerst...
Thomas Bellu, ZDF-Intendant. Das Urteil war nach meiner Auffassung sehr wohl abgewogen. Es drückt den Einfluss des Staates oder staatsnahe Mitglieder der Gremien zurück. Aber es erkennt auch an, dass zum Beispiel Parteien ein Teil dieser Gesellschaft sind, für die Meinungsbildung wichtig sind. Aber für mich das Wichtigste ist eigentlich, dass trotz der Vermehrung der Medien, also mehr Fernsehkanäle, mehr Internet, trotzdem sagt das Verfassungsgericht, öffentlich-rechtliches Qualitätsfernsehen, durchaus eine Verpflichtung, ist wichtig.
Glauben Sie, dass Ihre Arbeit jetzt leichter wird, weil Politiker etwas reservierter sind, wenn sie bei Ihnen anrufen und Begehrlichkeiten anmelden?
Ich bin im Augenblick nicht leidend, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, man muss über sich selbst die Strukturen sehen. Natürlich ist das, sagen wir, ein Signal auch des Verfassungsgerichts. Und das unterscheidet sich von vielen Staaten in Europa, von demokratischen Staaten, wo es durchaus üblich ist, dass eine direkte Abhängigkeit besteht. Wir gehen also dort einen Sonderweg, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, es ist für die Demokratie einfach gut.
Marc-Jan Eumann, Medienstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen. Karlsruhe hat klar gemacht, es muss sich etwas ändern beim ZDF, aber Karlsruhe hat auch klar gemacht, das Gebot der Staatsferne bedeutet nicht Staatsfreiheit, sondern Politik und politische Akteure sind Teil derjenigen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestalten, und zwar nicht, was die Inhalte anbelangt, sondern was die Organisation anbelangt. Und insofern gibt uns das Urteil wichtige Hinweise, auch ein sehr spannendes, innovatives Element, wie wir in den Gremien die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Da müssen wir alle noch Hausaufgaben machen, weil wir noch nicht genau wissen, wie das funktionieren kann. Dafür ist der zeitliche Rahmen sehr eng gestreckt, aber er bietet uns beste Gelegenheit, die Dinge neu zu justieren, ohne dass wir von ganz vorne anfangen müssen.
Lutz Marmor, AD-Vorsitzender und NDR-Intendant. Ich finde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein gutes Urteil für unsere Kunden, für die Bürgerinnen und Bürger. Es stärkt die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist die Hauptsache. Das ist unser Fundament. Wir müssen unabhängig von den Mächtigen in diesem Lande berichten können. Das tun wir. Das ist auch in den ARD-Anstalten von der Gremienzusammensetzung in Teilen anders als beim ZDF. Wir müssen jetzt im Detail die Dinge auswerten. Für den Norddeutschen Rundfunk kann ich sagen, dass die Gremienzusammensetzung bei uns wohl auch nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts unproblematisch ist. Wir müssen aber auch gucken, dort steht etwas zur Transparenz der Gremienarbeit, wie weit das jetzt im Detail erfüllt ist. Da gibt es ja durchaus noch einige Fragen. Da stehen wir auch nicht unter Zeitdruck. Wir werden das jetzt mit der nötigen Sorgfalt von uns analysieren. Aber eins ist ja klar, wir machen uns unsere Gesetze nicht selbst. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, die Länder. Und die werden, glaube ich, das ihre tun. Es waren ja auch Länder, die Klage am Ende initiiert haben. Also das zeigt ja schon, dass ich glaube, dann auch der Respekt vor dem Urteil bei den Ländern dann entsprechende Konsequenzen hat.
Ja, das war also Thomas Berlut, der ZDF-Intendant Marc-Jan Eumann, Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Und dann hörten Sie auch noch die Konsequenz für die ARD, was ja dann doch interessant wird, weil in einigen Gremium ja schon diese 33 ein Drittel eingehalten werden. Und das letzte Wort soll noch der Journalist, der Betroffene, der das Ganze ja indirekt mit ins Rollen gebracht haben.
Also für mich persönlich ist die Sache ohnehin schon seit einiger Zeit zu Ende, weil ich mit meinem Leben nach dem Amt des Chefredakteurs sehr gut zurechtkam. Es hat sich, glaube ich, gelohnt. Die Auseinandersetzung, ja nicht nur um meine Person, sondern um die Benennung eines Chefredakteurs. Und sind zwei Dinge wichtig, die dazu beigetragen haben, dass dieser Lohn jetzt ausbezahlt wurde, ist einmal das Engagement vieler ZDF-Redakteure, die das auch nicht einfach mit sich machen ließen, die aufgestanden sind, die Publikationen verbreitet haben, die Resolutionen geschrieben haben, dann auch die Resolution der Staatsrechtslehrer. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen Eindruck gemacht, warum auch Kurt Beck dann auch vor das Verfassungsgericht gegangen ist. Und von daher ist es nie mein Verdienst, ich war der Anlass. Aber es ist der Verdienst vieler junger und auch älterer Kollegen im ZDF, die, wenn man so will, sich dieses Urteil auch ein bisschen mit erstritten haben.
Bei so viel TV, es wird Zeit fürs Radio beim Medienmagazin, twitterte gerade Inge Seibel. Sie werden sich fragen, Inge Seibel, die kenne ich doch eventuell. Ja, sie war schon mal hier reingeschaltet, als es um den Markus Lanz ging mit seiner Online-Petition. Nun in einer völlig anderen Mission, nämlich weil, sie schrieb ja auch, es geht ums Radio. Inge, ich grüße dich, du warst in Dublin bei den Radio Days Europe.
Ja, hallo Jörg. Ich war in Dublin und es war wunderbar bei den Radio Days. Es waren 1300 Leute mit mir dort.
Man muss dazu sagen, das ist so ein europäisches Radiofamilientreffen. Letztes Jahr war es in Berlin in der Kongresshalle am Alexanderplatz. Davor war es, glaube ich, in Barcelona. Davor war es wieder
in Kopenhagen.
In Kopenhagen. Und das ist ja eigentlich eine dänische Erfindung. Und nun war sie in Dublin. Letztes Jahr wurde ich so ein bisschen inspiriert durch Visual Radio. Also dort stellte man auch Technik vor, die es Moderatoren leicht macht, sich völlig auf die Moderation zu konzentrieren und dann schaltet sich die eine oder andere Kamera automatisch nach der Stimmerkennung rein. Gab es so etwas wie einen Trend diesmal in Dublin bei den Radio Days?
Ja, es gibt einen Trend. Es war auch jemand da vom französischen Radio. Die werden ab September bei ihrem Jugendprogramm zwei Kanäle anbieten. Einer, der nur Visual Radio ist und einer, der das ganz normale Programm bringt, wobei man sich in Dublin einig war. Visual muss mehr sein, als jetzt nur irgendwie das Studio zu zeigen, sondern da überlegt man sich eine ganze Menge. Interessant war auch, Jörg, wenn wir von Visual Radio reden, es war ein Rick O'Shea vom irischen Radio, der schon seit 20 Jahren moderiert und der 45.000 Tweets auf seiner Liste hat. Und er sagt, Visual Radio ist für mich Tweeten. Wenn er irgendwas hat, über irgendetwas spricht, irgendwas, er tweetet es und sagt, die Leute sehen es und das ist sehr visual.
Ja, das mache ich ja auch. Also sehr visual sind wir dann schon in diesem Fall.
Super bist du da.
aber es ging natürlich nicht nur ums Sichtbarmachen von Radio, sondern ich habe dich ein bisschen verfolgt. Die Soundtapete ist out. Also das Radio nur als Beschallung ist den Machern zu wenig.
Absolut. Also es ist eigentlich wieder so ein bisschen Besinnung auf die Werte. Man sagt, wenn alle anderen beschallen und Titel spielen, die du möchtest und auf der Reihe oder hintereinander, wo gibt's dann noch eigentlich das, was Radio unterscheidet? Und das ist nämlich so jemand wie du, der mit den Leuten redet. Und das heißt, man besinnt sich sehr auf die Persönlichkeiten. Es war auch bei dem Panel Talentjury, man wird mehr Geld in das Personal stecken müssen, weil man wirklich gute Leute braucht, die was zu sagen haben. Also das war ein großes Thema in Dublin.
Dann, du merkst, ich verfolge das ja, obwohl keine Livestreams diesmal angeboten waren. Welche Rolle spielt das Auto?
Livestreams vielleicht dazu noch, wenn man auf die Seite von Radio Days Europe geht, da wird nach und nach alles Mögliche eingestellt. Das Auto, das war auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, und zwar das Connected Car, das heißt das vernetzte Auto. Man sagt, das ist das Smartphone des Autos. Das wird ganz gefährlich. Das soll ab 2015 auf die Straßen kommen, und da überlegen sich die Autobauer natürlich auch, wie sie da vorne, was sie da alles einbauen. Und das war zum Beispiel auch der Adrian Feuerbacher vom NDR da. Vielleicht kannst du es mal kurz einspielen, wie wichtig er fand, dass er in diesem Panel gesessen hat.
Was mir aufgefallen ist, wie gut es Programmmachern wie mir tut, mit technischen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Und zwar auf eine in Wahrheit durchaus unangenehme Art und Weise. Ich war heute bei einem hochinteressanten Panel über die Zukunft des Radios im Auto, die weiß Gott sehr, sehr unsicher ist mit allen Apps und Streaming und so weiter und so fort. Das war für mich ganz, ganz wichtig, das mal so konzentriert mitzubekommen.
Zumal man ja sagen muss, in erster Linie soll man ja fahren mit dem Auto und nicht an irgendwelchen Screens rumher tippen und dann möglicherweise das Auto, na gut, Google arbeitet an dem Selbstfahrenden wahrscheinlich nicht ohne Grund, aber das ist vielleicht aber, dann genau. Zu viel des Guten. Radio bleibt dann immer noch Radio, nämlich ein nur akustisches Medium, deswegen ist es vielleicht so stark.
Aber es wird eingebaut, und deswegen muss es ganz leicht, wie du sagst, erreichbar sein. Sonst kann man ja da gar nicht groß rumschalten. Vielleicht kommen wir da auch noch ganz kurz. DAB ist ja immer diese Frage, DAB Plus. Das fand ich ganz interessant, Jörg, in Dublin. Viele wollten sich darauf gar nicht mehr ansprechen lassen. Einige haben auch wirklich ausgedrückt Angst, denn wenn UKW verschwinden sollte, dann befürchtet man auch einen Hörerverlust. Amerika ist, sagen sie, wir reden gar nicht gerne drüber. Es gibt die Schweiz, es gibt die Niederlande, die sind noch ganz DAB Plus begeistert, aber das ist immer noch eine ganz schwierige Sache mit dem DAB.
Ja, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, du kennst ja auch die Radio Days in Barcelona, wird diese Veranstaltungsform immer mehr zu so einer Art Kreativitätsschmiede, die möglicherweise auch Trends anschiebt, oder ist das eher nur so ein Workshop, so ein Insider-Treffen, wo man sich einfach nur verständigt?
Nein, das Erste, was du gesagt hast, auf alle Fälle, das Besondere an dieser Konferenz, die es jetzt seit 5 Jahren gibt und die jedes Jahr dichter wird, ist, dass dorthin wirklich Leute kommen, die absolut radiobegeistert sind, und es ist eine so Dichte an dem, was geboten wird, man kann eben gar nicht auf allem gleichzeitig sein. Selbst alte Radiohasen wie Mike Haas, du kennst ihn vielleicht, sagt, er geht von Panel zu Panel und hofft, dass man das eigentlich auch der Jugend noch irgendwie zeigen kann, dass es irgendwo kommt. Die Leute tauschen aus, was sie alles ausprobieren. Die zeigen es ganz konkret an Beispielen, und sie berichten auch das, was sie als nächstes planen. Von daher ist es auf alle Fälle auch eine Ideenschmiede. Ein bisschen interessant ist, die Amerikaner oder die Engländer, die können sich natürlich immer super präsentieren. Bei uns Deutschen ist das ein bisschen schwierig. Ich habe da auch den Kollegen, den kennst du vielleicht, den Christoph Flach, der ist ja Radiotrainer bei der ARD ZDF Medienakademie, und der erzählt so ein bisschen, was er so von uns Landsleuten da in dem Zusammenhang hält.
Ich glaube, wir sind im deutschen Radio mit vielem, was wir machen, viel zu kalkuliert. Man geht auf Nummer sicher, man läuft lieber in die Richtung, wo die anderen auch hinlaufen, man spielt lieber die Musik, die gut testet, man hat lieber die Jingles von der Firma, die die anderen auch haben, das Soundprocessing bitte so fett wie die anderen auch. Das ist so ein deutsches Problem. In dieser Endlos-Optimierung sind wir wahnsinnig weit, aber immer auch so ein bisschen tot, finde ich. Und was man in Europa lernen kann, ist, dass da auch mal einfach Persönlichkeiten vorne stehen, und die machen Fehler. Und die Fehler sind super. Und da wird dann auch Kult raus, wenn man nicht sofort alles abschafft. Wir sind auch viel zu schnell dabei, Versuche wieder einzudampfen und zu sagen, ach, war doch nichts, lassen wir lieber. Also diese ewige Sicherheitsgeschichte und immer schielen auf die Quote, das macht uns normaler und durchschnittlicher, als es sein müsste.
Ja, da bin ich mit Radio 1 eigentlich ziemlich zufrieden. Keine Sicherheit. Bin schon wieder fast über die 19-Uhr-Marke mit dir hinausgerutscht. Hab so viel Formatbrüche heute gemacht wie selten. Dann vielen Dank, Inge Seibel. Und
gerne.
Bis zu den nächsten, spätestens nächsten Radio Days, die wo stattfinden?
In Mailand im März 2015.
Wunderbar. Und keine Musik, aber noch ein richtig schöner Hinweis auf Radio 1.
Radio 1. Der Tipp von Axinia Salnik.
Hans Richter, Begegnungen von Dada bis heute, eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau.
Und im Podcast-Bonustrack hören Sie jetzt die Outtakes aus dem Interview mit Nikolaus Brender. Dann gab es die Abstimmung im ZDF-Hauptstadtstudio, und die erforderliche Mehrheit zur Vertragsverlängerung wurde nicht erreicht. Es wurde damit klar, Sie können Ihr Amt nicht weiter ausüben. Aber es gab dann ein Gerücht plötzlich, dass selbst Kurt Beck, der Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates, in die Öffentlichkeit lanciert hatte, dass das Kanzleramt möglicherweise reinregiert hätte in diese Abstimmung. Hat man dafür jeweils Beweise gefunden oder ist das nur eine Vermutung? Was meinen Sie?
Also ich habe dafür keine Handhabe, keinen praktischen Beweis. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, mein Verhältnis zum Kanzleramt war nicht besonders gut, weil ich meine Vorstellungen eines Journalisten dort immer eingebracht habe und mit uns nicht umspringen ließ, wie das Kanzleramt so gerne wollte. Das, was man so hörte, teilweise in den Zeitungen las, Brender sei ein katholischer Fundamentalist, so aus dem Kanzleramt hieß es, oder er sei unberechenbar und das sei fürs Kanzleramt schwierig. Das waren solche Dinge, die man mitbekam. Ja, unberechenbar. Hoffentlich war ich unberechenbar für das Kanzleramt, war mir schon recht. Und meine persönlichen Auseinandersetzungen mit Frau Merkel bzw. ihrem Pressechef, die waren bekannt, ja. Zum Beispiel bei einem der Wahlen, Bundestagswahlen, hatten wir immer das Institut der Berliner Runde. Das heißt, wir luden alle Spitzenkandidaten der Parteien zu einer Diskussion ein. Diese Berliner Runde, nämlich die Diskussion, Auseinandersetzung aller Spitzenkandidaten, aller, um einzelne Themen, war mir immer wichtiger als das Duell. Weil in einer solchen Diskussion sich ja auch zeigen konnte, wie möglicherweise die eine Partei mit der anderen später könnte oder was sie mitmachen würde, wo sie Kompromisse eingehen wollen oder nicht. Für das Publikum wäre das die wesentlich wichtigere Diskussion. Und Frau Merkel hat uns hingehalten bis zum Schluss, hat immer gesagt, ja, sie würde gerne, hat aber jetzt da wieder keine Zeit, dann keine Zeit. Und dann hatte ich einmal rausbekommen aus dem Kanzleramt, wann sie hier in Berlin sei, aber keine wesentlichen Termine. Dann habe ich diese drei Termine vorgeschlagen, das ist wieder abgelehnt worden. Und dann habe ich ja, weil sie sich da dann verweigert hatte, habe ich diese Runde abgesagt. Und da gab es einen Riesenaufstand. Das ZDF sei verpflichtet, eine solche Runde, auch ohne die Kanzlerin, auch als Spitzenkandidatin nicht, eine solche Runde zu installieren und eine solche Diskussion zu führen. Ich sage, mache ich nicht. Also das gab es häufig. Ich kann es aber nicht behaupten. Frau Merkel ist ja bekannt für ihre Soft Skills und auch da werden Sie sicherlich keine Spuren finden.
Aber andererseits uns allen Erinnerung nach der Bundestagswahl, als es darum ging, Merkel oder Schröder, konnte man eher den Eindruck gewinnen, dass sie Gerhard Schröder nicht gut aussehen ließen. Und man hätte das doch aus dem Bundeskanzleramt eigentlich eher positiv quittieren müssen.
Also ich hatte die Erfahrung gemacht, dass dem Kanzleramt bzw. dem jeweiligen Kanzler oder der Kanzlerin alle Journalisten, die unbequem sind, nicht passen. Ob die nun in die eine, andere oder andere Richtung. Und möglicherweise war der Umgang mit Schröder an der ominösen Elefantenrunde 2005 für Merkel eher ein warnender Hinweis, das könnte der mit mir genauso machen. Also ich weiß es aber nicht, es ist reine Spekulation.
Nun gab es ausgehend von diesem Fall die Bemühungen, das mal juristisch zu klären, ob denn möglicherweise der staatliche Einfluss auf das ZDF bei solchen Entscheidungen und überhaupt im ZDF-Fernsehrat zu groß sei. Es gab den Versuch, dass die Länder sich einigen. Dann gab es den Versuch, dass Bundestagsabgeordnete sich für eine Normenkontrollklage zusammenfinden. Und letzten Endes hat sich Kurt Beck selbst angezeigt als Fernsehratsvorsitzender und Ministerpräsident Rheinland-Pfalz. Und es kam am 25. März 2014 zu einer Urteilsverkündung. Wie haben Sie diese Urteilsverkündung, die ja im Wesentlichen heißt, der Einfluss der Parteien und der Leute, die mit dem Staat zu tun haben, muss zurückgedrängt werden auf 33 1/3%?
Also ich war sehr beeindruckt, sowohl von der Form der Urteilsverkündung und muss sagen, es gibt kein bundesdeutsches Organ, das mit einer solch gelassenen und bescheidenen Autorität daherkommt wie das Bundesverfassungsgericht. Wenn Sie in den Saal alleine gehen, nichts vom Pompösen, gar nicht, sehr schlicht und trotzdem lässt die Sonne rein, es hat eine angenehme Atmosphäre, dann die roten Roben, die leise auftreten, mit sehr klarer Stimme, auch das abweichende Urteil so gesprochen, war das sehr beeindruckend. Und deswegen war ich auch sehr froh, dass ich dabei sein konnte. Ich habe das Gefühl, dass dieses Urteil ein bisschen von den Kollegen und Kolleginnen unterschätzt wird. Es ist richtig, dass diese numerische Begrenzung von einem Drittel etwas willkürlich erscheint. Mir wären 25% oder gar 15% auch lieber gewesen. Aber viel wichtiger ist der Inhalt, ist die Begründung des Urteils. Und die geht wirklich ans Eingemachte des Machteinflusses der Parteien. Wenn man das mal sich genau anguckt und nachliest, dann wird deutlich, was das Bundesverfassungsgericht von einer unabhängigen Presse bzw. von einem unabhängigen Rundfunk hält, nämlich sehr viel. Klares Zeichen dafür ist, dass das Verfassungsgericht den Ländern den Auftrag gibt, binnen eines Jahres die gesamten Satzungen zu ändern, neue Staatsverträge herzustellen, weil offensichtlich das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass eine Berichterstattung zu einer der Grundlagen der Demokratie dient. Und das hat mich beeindruckt.
Sie haben es schon erwähnt, es gab ein abweichendes Urteil. Das wurde von Phoenix ausgeblendet, wahrscheinlich eher versehentlich und nicht absichtsvoll. Aber wie haben Sie das aufgenommen? Welcher Inhalt ist dort transportiert worden?
Im Wesentlichen war Richter Paulus der Meinung, dass die gesamte Exekutive nichts in den Aufsichtsgremien von ARD und ZDF zu suchen haben. Darüber hinaus war er der Meinung, dass auch das Limit ein Drittel zu hoch sei. Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Exekutive aus den Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten raus, ja, ist gar nicht schlecht, stimmt, warum nicht? Seine Begründung, dass die Politiker aus den Parlamenten innerlich freier seien als die Exekutive, kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Meine persönliche Erfahrung war das nicht. Ich habe sehr abhängige Abgeordnete getroffen und ich habe auch übrigens sehr unabhängige Minister angetroffen, auch in den Gremien. Also das kann im Grunde das nicht der Maßstab sein. Deswegen war ich dort nicht ganz überzeugt von dieser abweichenden Meinung. Richtig ist schon, dass möglicherweise immer noch zu viele Politiker in den Anstalten sitzen. Wenn man aber das Urteil sich nochmal sehr genau anguckt, dann legt das Gericht größten Wert auf eine wesentlich größere Vielfalt in der Zusammensetzung der Aufsichtsgremien. Also, es sagt ganz klar, diese Amplitude, nur sozusagen die Bandbreite nur der Parteien, das reicht nicht als Meinungsvielfalt oder als Vielfalt. Das muss weit darüber hinaus. Und es spricht ja auch davon, dass nicht nur die Großorganisationen dort sitzen müssen, sondern auch der Dynamik der Gesellschaft entsprechend auch mehrere kleinere, möglicherweise auch abwechselnd kleinere Einheiten zu sitzen haben. Kleine Verbände, kleine Interessensgruppen. Und dies ist ungemein wichtig. Wenn dies gelingt, was sehr schwer sein wird, es herzustellen, wenn dies gelingt, dann wird ein solch vielfältiges Aufsichtsgremium mit unterschiedlichen Gruppen und Persönlichkeiten dann auch die Kraft haben, sich der Koordinationsmacht der Parteien zu widersetzen und sie möglicherweise zu durchkreuzen. Und darauf setze ich. Und das, glaube ich, hat das Gericht sehr stark gesehen. Es spricht ja von der Verknöcherung, von der Versteinerung der Aufsichtsgremien und hat damit völlig recht. Wenn Sie teilweise Diskussionen dort erlebt haben, war das eine Diskussion des letzten Jahrhunderts. Weil viele, das sind ja auch eine Menge ältere Kollegen und Kolleginnen unter den Aufsichtsräten dort, nicht? Viele haben die Entwicklung dieser Gesellschaft letztlich gar nicht mehr mitbegleitet, weil sie in einem anderen sozialen und einem anderen gesellschaftlichen Status stehen. Und das Gericht gibt dort sehr, sehr eindeutige und klare Hinweise. Und das finde ich klasse.
Soweit Nikolaus Brender. Hören wir noch, was Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, Werner Lange, sagte.
Frau Ministerpräsidentin, das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil festgestellt, dass der Einfluss der Politik auf die Sender zu stark ist. Jetzt ging es natürlich um das ZDF. Andererseits ist die Politik aber auch in der Lage, ganz bestimmte Sachen zu organisieren. Das war auch die Position Ihres Vorgängers, Herr Beck. Sie haben sich durch Ihre Klage eigentlich ein Politikfeld genommen, in dem man eigentlich ganz gut gestalten konnte.
Das Bundesverfassungsgericht hat bezüglich der politischen Gestaltungsmöglichkeiten eine sehr weise Entscheidung getroffen aus meiner Sicht, indem es einfach diese Drittellösung zulässt. Das bedeutet, Politik hat durchaus auch die Möglichkeit zu gestalten und auch Einfluss zu nehmen. Allerdings definiert das Bundesverfassungsgericht, dass es eben nicht so sein darf, dass es die Dominanz der politischen Orientierung geben darf. Und das ist eine Interpretation oder eine Klarstellung, wie Artikel 5 zu verstehen ist. Das Thema Vielfalt, was uns vorgegeben ist. Das Thema Rundfunkfreiheit, wie es zu interpretieren ist. Ich denke, wir können da sehr, sehr gut mit umgehen. Und es ist im Grunde ein Urteil oder eine Entscheidung, wie wir auch in der Vergangenheit als Rheinland-Pfalz, als Hamburg auch argumentiert haben, genau in diese Richtung.
Manchmal fängt das Leben ja mit dem tatsächlichen Leben an. Und das war tatsächlich der Fall Nicolas Brender, der eben die nötige Stimmenmehrheit im Verwaltungsrat nicht mehr bekam. Der Fernsehrat des ZDFs war vorher noch auf seiner Seite. Nun, eine Minderheitenaussage eines Bundesverfassungsrichters von Herrn Paulus besagt, dass eigentlich an diesem Fall nichts verändert wurde. Der Fall ist auch in Zukunft wieder möglich.
Ja, aber ich denke, das Bundesverfassungsgericht macht schon sehr klar, dass es bestimmte Dinge eben in Zukunft nicht mehr sehen möchte. Und das ist einmal die Überdominanz von politischen Vertretungen. Aber es macht uns ja auch Vorgaben, die noch zu erörtern sind, wie wir sie umsetzen. Beispielsweise zur Versteinerung bestimmter Konstellationen. Es kommentiert sehr klar das Thema Freundeskreise. Wir müssen dieses Urteil wirklich nochmal reflektieren, interpretieren und dann Lösungen finden, um im neuen Staatsvertrag dem Anliegen, dem eigentlichen Anliegen des Bundesverfassungsgerichts, nämlich für Vielfalt und Rundfunkfreiheit zu sorgen, wirklich auch gerecht zu werden. Wir haben das umgesetzt jetzt im Staatsvertrag für den Südwestrundfunk. Wir sind im Moment erstmal sehr zufrieden, wie es läuft. Und ich denke, das sind schon bestimmte Elemente mit aufgegriffen worden, die jetzt im Bundesverfassungsgericht zum Staatsvertrag ZDF artikuliert worden sind. Es entspricht unserer Überzeugung. Insofern bin ich auch optimistisch, dass wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten eine entsprechende Lösung finden werden.
Für den Südwestrundfunk hatten Sie ein Jahrzehnt Zeit. Jetzt haben Sie gerade ein Jahr und drei Monate Zeit und das nach der Suche in der ganzen Bundesrepublik. Das ist ein bisschen anders als in zwei Bundesländern zu suchen. Sie bekommen selbst mit, wie das bei den Ministerpräsidentenkonferenzen ist, eine Gegenmeinung und es kommt nicht durch. Und da ist ja anscheinend auch die Gefahr. Ist es möglich, in dieser kurzen Zeit, dass die Länder so etwas organisieren für das ZDF?
Wir müssen uns ja anstrengen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns nun mal diese sehr knappe Frist gesetzt. Es erwartet von uns, dass wir bis zum Juni 2015 einen neuen Staatsvertrag entwickelt haben. Und das ist eben auch letztendlich notwendig, weil das ZDF natürlich auch in Zukunft eine rechtliche Grundlage braucht, auf dem es agiert. Insofern haben wir einen gewissen zeitlichen Zwang, den das Bundesverfassungsgericht uns jetzt einfach auferlegt.
Darf ich trotzdem mal das ins Verhältnis setzen zu dem, was um den 16. Rundfunkänderungsstaatsvertrag herum gerade passiert? Da geht es keinen Schritt weiter vor, weil es immer ein oder zwei Länder gibt, die sich gegen eine bestimmte Lösungsform stellen. Nun ist das hier das ZDF und das ZDF hat eine lange Tradition und man hat sich eigentlich auch immer von Mainz aus gelenkt, dazu durchgerungen, ganz bestimmte Forderungen, die nach Klarheit rufen, eben auch durchzubekommen. Wenn das aber in der gleichen Geschwindigkeit geht, haben Sie dann nicht das Problem, sich vorzustellen, am 30. Juni 2015 tatsächlich dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gerecht zu werden oder gerecht werden zu können?
Naja, also wir diskutieren über diese Frage ja doch schon ziemlich lang und die Ministerpräsidenten haben ja in der Vergangenheit auch sehr stark über diesen Punkt unterschiedliche Interpretationen gehabt. Das war letztendlich dann der Grund dafür, dass es überhaupt zu dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommen musste. Es gab ja in der Zwischenzeit schon einmal einen Vorschlag, wie man etwas mehr Staatsferne hätte auch organisieren können. Insofern, es ist für keinen Ministerpräsidenten ein neues Thema. Und wir sind jetzt in der Verantwortung, die das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat, diese Verantwortung wirklich dann auch politisch zu füllen. Das bedeutet, wir müssen uns anstrengen, dass wir zu einer gemeinsamen Lösung, zu einem neuen Staatsvertrag kommen.
Vielen Dank.
Bitte.
Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz und die Grünen-Politikerin, die medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls im Interview mit Werner Lange zum Urteil der Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe.
Ja. Fühlen Sie sich in Ihrer Sichtweise bestätigt?
Ja, also wir waren von Anfang an der Ansicht, dass die Causa Brender gezeigt hat, dass der staatliche Einfluss zu groß ist im ZDF, im Verwaltungsrat und im Fernsehrat. Und dies hat das Urteil sehr deutlich bestätigt. Es wird sehr klar gesagt, wie der staatliche Einfluss zu begrenzen ist. Und es geht auch sehr weit in der Definition, wer denn der staatlichen Sphäre zuzurechnen ist und wer nicht. Dass auch nicht über Verbände beispielsweise noch Vertreter der staatlichen Sphäre, also des Staates, entsendet werden können. Und insofern finde ich das Urteil sehr wegweisend, auch gerade im Hinblick auf die Transparenz. Das Transparenzgebot, das sowohl für den Fernsehrat als auch für den Verwaltungsrat gelten soll. Und vor allen Dingen jetzt ein sehr enges Zeitfenster gesetzt wurde. Innerhalb dieser Zeit muss jetzt ganz schnell was geschehen und die Ministerpräsidenten müssen zu Potte kommen. Das wird nicht einfach werden, das mit den 16 Ländern konform zu bringen.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, bis zum 30. Juni 2015 muss das geschehen. Das heißt, ab nächsten Sommer gibt es sozusagen eine andere Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates und auch des ZDF-Verwaltungsrates. Meinen Sie, dass das auch Auswirkungen haben wird auf ARD-Anstalten?
Also ich bin davon fest überzeugt, dass die ARD-Anstalten ihre Staatsverträge nochmal überprüfen müssen daraufhin. Es gibt einige, die haben ja schon keine Regierungsvertreter, die tagen auch beispielsweise öffentlich, das machen aber längst nicht alle und deshalb wird das natürlich Auswirkungen auch auf die Rundfunkanstalten der ARD haben, die noch nicht so weit sind.
Sind die denn eigentlich dann auch nach Ihrer Interpretation des Urteils an den Zeitraum gebunden, den das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat?
Also zunächst einmal ist natürlich der ZDF-Staatsvertrag in der Bearbeitung sozusagen, aber es muss, glaube ich, schon dann zeitnah geschaut werden, wie das mit den anderen ARD-Rundfunkanstalten ist.
Ausschlaggebend für den Gang nach Karlsruhe war für Sie ja auch damals der Fall Nicolas Brenner, des ehemaligen Chefredakteurs des ZDFs. Hier gab es beim Bundesverfassungsgericht eine Minderheitenmeinung des Verfassungsrichters Paulus, der sagt, dass dieser Fall auch nach diesem Urteil genauso wieder passieren kann. Sind Sie trotzdem mit dem Urteil so zufrieden?
Wir haben immer die Position vertreten, dass wir es für nicht erforderlich halten, dass Regierungsvertreter dort vorhanden sind, vertreten sind, weil Regierungsvertreter natürlich das staatliche Handeln ja auch dokumentieren. Ja? Sie sind die Akteure des staatlichen Handelns. Deshalb hätten wir uns gewünscht, dass es da eine klarere Sichtweise gegeben hätte. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Begrenzung auf ein Drittel und auch die Festlegung, dass eben nicht über andere Verbände staatliche Vertreter vertreten sein können, denke ich, wird es sicherlich dazu kommen, dass es schwieriger sein wird, eine Causa Brenner in der Form zu initiieren.
Nun sind Sie ja auch Politikerin. Sie haben sich ja damit selbst ein Politik- und Handlungsfeld auch abgeschnitten. Der Politik wird in diesem Urteil ja vorgeworfen, dass zu viel Eigeninteressen verfolgt werden können. Aber natürlich ist das auch Gestaltungsspielraum, den Sie jetzt nicht mehr haben.
Wir haben nie gesagt, es muss komplett politikfern sein. Das sagt auch das Urteil. Natürlich gehören die politischen Parteien beispielsweise mit zur Willensbildung und haben da einen gesellschaftlichen Auftrag. Und die Frage ist, wie ist es in der Zusammensetzung, in der Kombination der Vertreter? Und besteht dort die Möglichkeit, staatlichen Einfluss auszuüben? Und wenn es eine große Vielfaltsabsicherung gibt, also eine Darstellung der vielfältigen Meinungen, dann denke ich, ist das für alle der richtige Weg.
Okay, vielen Dank.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungssysteme.